An den Bruder Wilhelm, Brüssel, 18. November 1846. Lieber Wilhelm, zuerst meinen Gruß, zweitens meine Gratulation und drittens die Versicherung, dass ich mich über die eben erhaltene Nachricht von ganzem Herzen freue. Du hast das Beste getan, was du auf Erden tun kannst, und ich gebe dir meinen vollständigen Segen. Amen. Es versteht sich ganz von selbst, dass ich mich seiner Zeit in dem teuren Vaterlande einfinde. Ich wollte, dass ich dich auch bald in derselben Angelegenheit hierher zitieren könnte, denn es ist sehr verwerflich, dass der Mensch so allein ist. Man ist ein kompletter Esel ohne eine schöne Frau, ein abgeschmacktes Verhältnis ohne Weib zu sein, liederlich, trostlos, kalt, unfreundlich. Genug. Du bist ein vernünftiger Mensch, und du musst deine Braut von mir grüßen und ihr erklären, dass ich sie von Stund an liebe, weil sie erstens ein Frauenzimmer ist und weil sie dich zweitens liebt und so weiter. Es ist alles einerlei, aber ich freue mich sehr über die Geschichte. Sorge gut dafür, dass wir eine fidele Blomberger Rasse bekommen, und wenn du ein schönes Weib für mich findest, so teile es gleich mit. Hier gibt es wenige. Ich muss dir überhaupt gestehen, dass unsere deutschen Kinder gar nicht übel sind. Die Französinnen haben das verdammt fidele Blut, was sie so liebenswürdig macht. Sonst habe ich doch auch nicht viel Schönes in Paris gesehen. Belgien ist komplett arm an Schönheiten. Nur meine Doktorin gefällt mir sehr gut. In Holland haben sie große Füße. In England findest du indes viel Interessantes, namentlich in den Agrikulturdistrikten, wo patriarchalische Sitten noch einen wohltuenden Einfluss auf Gemüt und Glieder haben. Die Handwerksschulen sind sehr praktisch. Volkserziehung ist die Basis für eine neue Welt. All das dumme Geschwätz, was jetzt in der Welt los ist, hilft zu nichts. Dies praktische und reelle Einwirken auf den Tiers Etat kann uns einzig und allein weiterbringen. Während das heutige Geld- und Handelswesen die Völker auf der einen Seite total demoralisiert, bringt das Fortschreiten der Wissenschaft auf der Sache auf der anderen Seite kaum wieder ins Gleise, da sie bisher ja nur so wenigen zugänglich war. Die Geschichte ändert sich aber mit jedem Tage. In England und Frankreich haben die unteren Volksklassen trotz aller Vernachlässigungen von oben her durch ihre politische Stellung unwillkürlich einige Fortschritte gemacht und sind mitunter viel gebildeter als die Bourgeoisie. In Belgien ist man eben damit beschäftigt, den Volksunterricht aus den Händen der Jesuiten zu reißen, so dass auch hier die Sache besser werden wird. In Deutschland lernen die Kinder gewiss mehr als in allen anderen Ländern, da sie aber durch die politische Nullität ihres Vaterlandes in reiferen Jahren sehr selten in den Fall kommen, von dem, was sie gelernt haben, auch außerhalb ihres eigenen Familien- und Geschäftskreises Gebrauch zu machen, so verfallen sie eben nur leicht in jenen bleiernen Schlaf einer kümmerlichen, unenergischen, hausbackenen Tätigkeit. Diese Handwerksschulen sind daher ein herrlicher Ersatz für politisches Leben, was, wenn es einmal da ist, auch die traurigsten Subjekte der Gesellschaft aufrüttelt und für manches empfänglich macht. Ich erzählte dem hier wohnenden Bekannten Marx von deiner Tätigkeit in diesem Punkte und er freute sich sehr darüber. Marx wird gewissermaßen für den Chef der kommunistischen Partei gehalten. Viele der soi-disant Kommunisten und Sozialisten würden sich aber sehr wundern, wenn sie über die Tätigkeit dieses Menschen genauer Bescheid wüssten. Marx arbeitet nämlich Tag und Nacht darauf hin, den Handwerkern in Amerika, Frankreich, Deutschland und so weiter ihre verrückten Systeme auszupauken, indem er sie auf das Studieren gegenwärtiger Verhältnisse hinweist. Bei den Arbeitern in London ist ihm dies schon durch persönliches Auftreten gelungen, und wenn die Sache sich ferner gut macht, so werden auch die Deutschen bald ihre bisherigen Agitatoren und kommunistischen Helden zum Teufel jagen. Für die deutschen Handwerksschulen und Lohnvereine wäre es natürlich auch sehr gut, wenn man populär geschriebene Bücher über Nationalökonomie, über Handel, Industrie und dergleichen hätte, wie sie zu Tausenden in England und Frankreich existieren. Marx wusste mir indes nichts in deutscher Sprache zu empfehlen und versicherte mir, dass fast nichts darin existiere. Übrigens behalte ich die Sache im Auge, wozu indes hier nicht viel Gelegenheit ist. Englische und französische Sachen kann ich dir schicken, da ich darin selbst manches besitze. Wenn du selbst einmal etwas Interessantes lesen willst, so empfehle ich dir Cours de l'économie politique von Blanqui, was auch ins Deutsche übersetzt ist. In französischer Sprache kann ich es dir von hier schicken. Dies Buch würde dich jedenfalls interessieren. Handel und Industrie alter und neuer Zeiten sind darin ausführlich und hübsch besprochen. Geldwesen, Armenwesen, Bankwesen, Schifffahrts, kurz alles, was heutzutage die Welt in Bewegung setzt. Und namentlich solche Sachen wären ja auch dazu geeignet, um wieder bei den Handwerkern Vorträge darüber zu halten. Über englisches Armenwesen habe ich Ende September in der Kölner Zeitung einen größeren Aufsatz gegeben. Um dir mein jetziges Leben in etwa zu schildern, will ich meine Handelsgeschichten fallen lassen, da dir dies schon bekannt ist und da ich auch heute wieder an die Mutter darüber schrieb. Die kaufmännischen Sachen beschäftigen mich hier nämlich nur sehr kurze Zeit, da ich in Brüssel selbst wenig Kunden habe und die allenfallsige Korrespondenz sehr rasch beseitigen kann. Womit also die überflüssige Zeit ausfüllen? Bisher, das heißt in Deutschland und die erste Zeit in England, geschah dies dadurch, dass ich Gedichte machte. Aber das hörte bald auf. Die praktischen Sachen bekamen bald die Oberhand und in den letzten 14 Monaten trieb ich in England nur Ökonomie und Geschichte. Manche Sachen, die mir noch nicht ganz klar wurden, lernte ich, als ich dann nach Brüssel ging und durch das Zusammensein mit Marx, Engels und anderen Leuten. Marx ist aber seit kurzem so sehr in seinen Arbeiten versunken, dass ich ihn selten mehr sehe. Engels ging nach Paris und mit den meisten anderen brach ich total, da ich sie für Dummköpfe und Phantasten hielt. Ich bin also seit einiger Zeit sehr allein. Die Studien, die ich in England machte, habe ich dadurch abgeschlossen, dass ich entweder einiges in Zeitungen oder Zeitschriften publizierte oder manches nur so ausarbeitete, dass ich es bei der ersten Gelegenheit wieder benutzen kann. Alles dies bezog sich nur auf Handel, Industrie und Geschichte. Ich führte es bis zum Jahr 42 durch und halte mich nun durch Zeitung lesen über das Weitere unterrichtet. Nachdem dies geschehen, gab ich mich einmal an französische Romane, die ich bisher nie zu Gesichte bekam. Die Romanliteratur ist im höchsten Grade wichtig. Die Franzosen sind Matadore darin. Und wenn man in Deutschland sagt, dass selten Kunstwerke von den Franzosen darin geschaffen wurden, so irrt man sich gewaltig. Das ist aber nur Nebensache. Die Hauptsache ist, dass der neuere französische Roman treu die jetzige Gesellschaft widerspiegelt und dass man in ihm nur in angenehmerem Gewande das noch einmal liest, was man entweder selbst schon im Leben gesehen hat oder durch das Studieren der Geschichte und der Nationalökonomie erfuhr. Romane wie César, Birotteau von Balzac, L'Homme et l'Argent von Émile Souvestre, Indiana von Georges Sand und ähnliche Sachen sollte jeder lesen. Mit den Romanen habe ich nun auch wieder eine Pause gemacht und mich dran gegeben, die deutsche Bourgeoisie etwas zu schildern, indem ich den alten Wirt in Bonn als einen der besten Exemplare namentlich ins Gedächtnis zurückrief. Der erste Teil dieses Manuskripts ist bereits zum Druck abgegangen. Ich schreibe jetzt alles ohne meinen Namen. Der Rest befindet sich noch hier und wird eifrig von mir fortgesetzt. Dies hat nun in den letzten Wochen meine freie Zeit ausgefüllt. Die vorigen Tage, wo ich nach einer Reise in Holland wieder ganze Tage frei hatte, dachte ich mal daran, ob ich nicht einen Band Gedichte herausgeben sollte. Du musst wissen, dass ich schon so viel dummes Zeug schrieb, dass ich mich einmal einen ganzen Abend in Yorkshire am Brande meiner Manuskripte wärmen konnte. Ich hielt das Beste zurück und schrieb es jetzt ab. Es ist Ein vollständiger Band. Aber nachdem ich mir die Sache wieder überlegt habe, ziehe ich es vor, mit dem Publizieren noch ein paar Jahre zu warten, um zu sehen, wie ich dann darüber denke. Durch derartige Sachen hülle ich meine freie Zeit gut aus, gehe mit wenig Leuten um, mache wenig mit und brauche deswegen nicht so sehr viel Geld, was auch nötig ist, da mein Geschäft noch nicht genug abwirft. Bessert sich dies, so habe ich natürlich auch mehr kaufmännische Arbeit, und inwieweit dann literarische Arbeiten zurückstehen, das wird sich dann finden. Ein für allemal habe ich es mir zum System gemacht, dass der praktische kaufmännische Gelderwerb die Oberhand bei mir behält und dass sich danach das andere richtet. Auf diese Weise hoffe ich, mich vor der Lumperei zu bewahren und dann auch noch hinlängliche Muße für Liebhabereien zu gewinnen. Sieh, da hast du den ganzen Bettel, und nimm mir nicht übel, dass ich so weitläufig bin, du hast es aber gewünscht. Unser Freund Püttmann lebt im größesten Pech bei Konstanz mit Frau und 8 Kindern. Man hat ihn vielfach unterstützt, da aber nur sehr mittelmäßiges Zeug schreibt, so haben ihn viele ganz aufgegeben. Er gibt jetzt eine Zeitschrift Prometheus heraus. Marx arbeitet an seiner Geschichte der Nationalökonomie wie rasend. Dieser Mensch schläft seit mehreren Jahren nur noch etwa 4 Stunden jede Nacht. Engels publiziert nächstens eine Broschüre über deutschen Jammer, von der ich dir ein Exemplar besorgen werde. Freilichrath soll in London sein, lässt aber aus guten Gründen nichts von sich hören, da ihn die hiesigen Leute zu freundschaftlich behandelt haben. Sein letztes Gedicht in der Kölnischen Zeitung, die armen literarischen Proletarier betreffend, ist wirklich so abgeschmackt, dass ich fast glaube, dass all sein Witz zum Henker gegangen ist. Heine in Paris wurde vom Schlag gerührt, ist an einer Seite gelähmt und sieht nur noch mit einem Auge. Er arbeitet aber wie ein Pferd, schreibt ein Werk über die Saint-Simonisten, zu denen er einst selbst gehört, und ein anderes über die Lichtfreunde. Da hast du also auch noch Neuigkeiten. Im Wollhandel ist es augenblicklich flau, Preise hoch, keine Käufer, lauter Widerspruch, es ist zum Tollwerden. Doch noch ein Witz. Heine geht vor einiger Zeit zu Rothschild in Paris und sagt ihm, glaub ich, dass er, also Heine, kein Geld habe. Rothschild sagt ihm, er möge seinen Namen auf eine Liste schreiben, die er ihm vorlegt. Heine tut dies, und nach 14 Tagen schickt ihm Rothschild 20.000 Francs. Die Liste hatte auf eine Eisenbahnspekulation Bezug. Rothschild hatte für den Poeten spekuliert und wie immer gewonnen. Dies aber entre nous. Es ist schon sehr spät. Herzliches Lebewohl. Dein Georg.